Crisis, what crisis? Fünfte Staffel. Aktive Transformation in einer fragilen Welt. Folge 5. Stimmungskrise oder Krisenstimmung?
Herzlich willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Deutzloff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? Wöchentlich, kompakt, unter 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch.
Hallo und herzlich willkommen wieder bei Crisis, what crisis? Und ihr seht es schon, heute werden wir mit ein paar Änderungen aufwarten, denn wir starten hier in den zweiten Block unserer fünften Staffel und da geht's um Agilität. Was macht das mit den Menschen? Und wir haben ja gesagt, Psyche und Psychologie und Philosophie wollen wir mit reinbringen. Und das ist der dritte Mann in unserem Kreise, der Mitstreiter, der uns hier mit den Expertisen von Wirtschaftspsychologie und Sportwissenschaften immer wieder flankierend unterstützt und uns die Richtung weist. Sven Adomat mit dabei. Sven, hallo, grüß dich, dass du dabei bist. Und wir haben das Thema Krisenstimmung oder Stimmungskrise. Jetzt stelle ich die Frage, Sven, wieso ist das jetzt für Psychologie und unseren Ansatz so wichtig?
Ja, erstmal herzlichen Dank für die nette Einladung, bei euch dabei sein zu dürfen. Warum ist das Thema wichtig? Ich glaube, was spannend ist, ist, dass Stimmung ja eigentlich was ist, was wir so gar nicht so richtig bewusst wahrnehmen, sondern irgendwas, was im Hintergrund entsteht und was uns einfach immer wieder beeinflusst an ganz vielen Stellen. Im Prinzip ist die Stimmung immer das, was viel, viel länger andauernd sich dann eigentlich bei den Menschen entwickelt. Und wir haben dann einfach das Problem, dass eine Stimmung dann am Ende die Entscheidung beeinflussen kann, unsere Art des Denkens beeinflussen wird. Und wir zum Beispiel, wenn die Stimmung jetzt positiv wäre, viel, viel oberflächlicher sind, als wenn die Stimmung sehr negativ ist, dann fangen wir eigentlich an, analytisch zu denken und würden uns mehr Gedanken machen, wo unsere Infos zum Beispiel herkommen und wie wir die weiterverarbeiten wollen. Und das könnte in der heutigen Zeit schon mal wichtig sein.
Sind das so diese Studien, die sich herausgestellt haben, auch mit Richtersprüchen oder bei Personalentscheidungen, wenn die am Vormittag, am Nachmittag, kurz vor dem Mittagessen, nach dem Mittagessen getroffen werden, dass auch das ja einen Einfluss drauf hat?
Wobei, ich glaube, wenn man jetzt diese Bilder, diese, wir haben ja ganz viele Deutungsfehler oder Veränderungen in der Psychologie, die wir beschreiben, ich weiß immer gar nicht mehr genau, wie lang die Liste ist. Ich habe so eine Abbildung im Kopf, das sind gefühlt 400 verschiedene Wahrnehmungsinterpretationsfehler in der Psychologie drauf. Also da kommen manchmal auch unterschiedliche zusammen, die dann alle gleichzeitig wirken. Aber Stimmung ist praktisch, ist uns so ein Grundrauschen, was dahinter liegt, was vielleicht nicht den extremsten Einfluss hat. Das machen andere Dinge dann bei uns deutlich nochmal mehr. Aber dieses Grundrauschen ist auf jeden Fall etwas, was uns schon mal in eine Richtung schiebt, mit dem wir dann auch den passenden Fehler dann auswählen, den wir dann in der Wahrnehmung und in der Interpretation halt dann benutzen wollen. Also wir sind eigentlich immer fehleranfällig.
Das ist ja das Schlimmste, dass wir diese Frage beantworten müssen, kann ich die Menschen verstehen oder warum verstehe ich die Menschen vielleicht auch nicht? Ne?
Und warum verstehe ich mich manchmal nicht?
So ist es. Sorry, dass ich dir jetzt ins Wort gefallen bin.
Nee, absolut gut. Ich wollte gerade nämlich den Schwenk zu dir hinüberbringen, Uwe. Also von daher alles prima, weil du kennst Sven ja auch schon ein bisschen länger. Ihr arbeitet ja auch schon mit ein paar anderen Sachen immer wieder zusammen. Wo merkst du dieses Krisenthema immer wieder auch in euren Projekten?
Ja, also das wird ja jetzt Thema in diesem Blog insbesondere sein, ne? Diese Psyche, aber auch die Philosophie im Unternehmen, dieser Übergang aus der Unternehmensführung, aus den Prozessen in der Organisation, jetzt wirklich zum tiefsten inneren Ich beim Menschen. Und jetzt machen wir keine tiefen psychologischen Betrachtungen bei den Menschen und wollen seine Seele ergründen, sondern ich merke es daran, dass wir dass wir ja immer wieder es zu tun haben bei Veränderungsprozessen in Unternehmen, dass wir herausfinden müssen, was fühlt jetzt einer? Was denken die Mitarbeiter wirklich, wirklich? Was wollen die wirklich, wirklich? Warum kommt es zu Emotionen im Unternehmen? Und wie können wir diese Emotionen, die umwandeln dann in Aktivität, in Motivation? Und dazu, denke ich, muss man wissen, wie gehe ich mit Menschen um? Wie kann ich denn in einer fragilen Welt Menschen agil an der Lösung der Herausforderung beteiligen?
Mhm. Brauchen wir dazu Agilität oder geht das auch mal mit Top-Down? Ich erinnere mich so an Bundeswehr oder sowas.
Naja, im Prinzip, ich glaube, auch da würde ich jetzt den großen Fehler machen. Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall Agilität. Das wäre dann mein Bias, den ich gerade benutzen würde, weil es natürlich unsere Voreinstellung und wie man zu einem Thema steht, dann ist immer vollkommen klar, ja, das passt immer. Also das ist immer die richtige Antwort. Das ist dieser Spruch mit dem, wenn du einen Hammer in der Hand hast, sieht alles aus wie ein Nagel. Ne? Das ist einfach auch hierbei jetzt der Fehler, den ich machen würde. Die Wahrheit liegt vermutlich in der Mitte. Also Top-Down kann funktionieren, hat Vorteile an vielen Stellen, definitiv. Und Agilität hat Vorteile an vielleicht ganz anderen Stellen. Und dann kommt ja unsere Idee von Denken einfach ins Spiel. Wir müssen dann abwägen, denken, bedenken und überlegen, was passt jetzt oder welche Teile passen einfach daraus. Und dann wird es vielleicht irgendwo in der Mitte, wenn wir ankommen und dann die richtige Lösung finden. Ich wollte noch was sagen zu dem, was Uwe gerade gemacht hat. Wenn man jetzt aus der Wissenschaft darauf schaut, dann würde man strikt Stimmung und Emotionen trennen. Die Stimmung ist wirklich dieses Grundrauschen, wo man vielleicht gar nicht weiß, worauf bezieht sich das so? Ja, also warum habe ich jetzt so eine Grundidee von vielleicht etwas schlechterer Stimmung? Und die Emotion, die dann viel, viel wichtiger nachher wird, die ist immer objektbezogen. Das heißt, aus dieser schlechteren Grundstimmung entsteht eventuell eine noch viel stärkere Empfindung, nämlich die Emotion, die dann dafür sorgt, dass wir noch mehr einen Tunnelblick bekommen und noch mehr Probleme im Denken bekommen. Und das ist, glaube ich, das, was wir extrem unterschätzen in der Arbeitswelt.
Und das ist das, was... Ist das die Marterfall-Szene aus dem Schuh des Manitou? Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden.
Genau. Also das ist so, ne? Ja, da wird es dann deutlicher, ja. Also da wäre dann die Verwischung noch klarer zu sehen, ja.
Und das ist ja das, was uns tagtäglich auch gerade in der Gegenwart, in der Jetztzeit wirklich jeden Tag begegnet, immer wieder, wir haben belastende Lebensereignisse, das ist unbestritten. Ne? Und die führen dann immer zu Ereignissen, bei den Menschen, das, was Sven eben ja versucht hat besprechen und zu sagen. Und damit müssen wir aber umgehen, mit diesen belastenden Lebensereignissen, die 360 Grad sein. Die müssen nicht zwingend in der Firma wieder sein, das hatten wir ja schon oft genug besprochen. Oder auch, das müssen nicht gerade traumatische Erfahrungen sein oder solche Dinge, aber Dinge, die mich den ganzen Tag über beschäftigen. Und die führen bei mir zu Stress und dann halt eben zu Stimmungskrisen oder zu Krisenstimmung.
Und ihr seid vorhin grundlegend eingestiegen darüber, was unser Geist, ja, der da eine Rolle spielt, irgendwie ausmacht. Und auch hier kann man so ein bisschen sortierend nochmal sich diese Prozesse anschauen. Also was verstehen wir eigentlich da, wenn wir über Geist reden? Ne? Was ist da drin? Also im Prinzip, wohin lenken wir unsere Aufmerksamkeit? Dieser berühmte Scheinwerfer. Wie ist der eher in groß und offen oder ist der sehr fokussiert? Ist da zum Beispiel schon mal ein großer Unterschied. Wie nehmen wir wahr? Mit welchen Sinnen nehmen wir wahr? Nehmen wir auch da wieder mit vielen wahr oder wird es beschränkt und sind nur bestimmte Dinge, die den Durchsatz schaffen? Wie organisiert sich unser Gedächtnis? Wie organisiert sich unser Verhalten, unsere Koordination? Und alles das ist Geist, wie wir arbeiten und leben im Alltag. Und das alles ist wieder beeinflusst durch diese Emotionen und durch diese vielen Fehler und durch die Stimmung, die da drin ist. Und der Fehler ist wirklich nicht böse gemeint. Also der Fehler ist in dem Sinne ein neutraler Begriff in der Psychologie.
Da haben wir aber auch wieder die Einflüsse, mein Stressempfinden, das sich darauf einstellt, Angstzustände, die eventuell aufkommen, die ja auch unseren Handlungsspielraum begrenzen dann wieder. Ne? Mhm.
Genau, also das ist das im Prinzip, sobald Unsicherheit, Angst und Stress hochkommt, haben wir immer diese Achsen getriggert, dass wir nicht so gut im kreativen Denken sind, dass wir einfach nicht mehr komplex denken, dass wir noch mehr diese Fehler durchgehen lassen, die unser Gehirn im Unbewussten macht, einfach weil wir das nicht reflektiert mehr bekommen. Genau das passiert dann, ne? Also wir mögen das, was wir kennen. Das muss uns immer klar sein. Unser Gehirn will nicht viel Energie benutzen, sondern will uns immer nur schützen. Und es nimmt dann, oh, das hat schon mal funktioniert, das passt jetzt auch. Oder es sucht aus, egal wie komplex es ist, es sucht genau die Hinweise, die zu dem passen, was wir vorher schon wussten. Oder was wir vorher glauben zu wissen, müsste man ja eigentlich sagen.
Und wenn ich es dann nicht erklären kann, ne, dann führt es unweigerlich, glaube ich, jedenfalls zu Ängsten, ne, zu Verlustängsten, zu Versagensängsten, Ängsten in der Gegenwart oder dann auch Zukunft fokussiert. Was passiert eigentlich in Zukunft dann? Ne, bis hin zu, dass ich ungeheuer skeptisch werde, zu allem zweifle, immer wieder neue Dinge in Frage stelle. Das kommt ja nachher auch nochmal bei Wahrheit und Wirklichkeit. Aber diese ganze Geschichte, die hat einen gigantischen Einfluss, glaube ich, vielleicht geht er damit, auf unsere psychische Gesundheit. Also wie belasten wir unsere Menschen im tagtäglichen Arbeitsprozess nicht nur durch Arbeit, sondern eben durch viele andere Dinge und Erscheinungen auch.
Und hier eine kurze Unterbrechung für einen Werbespot in eigener Sache. Es geht um die Qualifizierung zum Agilitätscoach. Diese fünfte Staffel folgt mit ihren drei Blöcken der Gliederung dieser exklusiven Workshop-Reihe. Wenn Sie sich oder Mitarbeitende zum unternehmensinternen Agilitätscoach qualifizieren wollen, ist diese Workshop-Reihe genau das Richtige. In 4 Präsenzveranstaltungen und 9 Live-Online-Sessions erwerben Sie über 9 Monate praxisgerechte und sofort umsetzbare Fertigkeiten, um Ihre Veränderungsprozesse professionell voranbringen zu können. Weitere Infos unter www.agilitäts-coach.de und in den Shownotes. Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann freuen sich, Sie beim Agilitätscoach der speziellen Workshop-Reihe mit Eventcharakter persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun zurück zum Gespräch.
Wie können wir das Thema jetzt im Unternehmen schrittweise lösen? Bewusstwerdung, Maßnahmen, was brauche ich auch dazu an Bereitschaft?
Um das Phasenschwein zu bedienen, du brauchst diesen offenen Geist. Also du brauchst diese Open-Minded-Philosophie. Du musst sagen, ich gucke immer wieder drauf, hinterfrag mich, reflektiere mich, ich gehe wieder auf die Metaebene, ich schaue von ein Stückchen weiter auf mein eigenes Handeln, ich beobachte das und ich versuche immer wieder zu reflektieren, wo ich in diese Fallen reintappe oder in diese Gewohnheiten verfalle. Dass das schwer ist, das ist ja im Prinzip, wenn man den Nobelpreisträger Kahneman anschaut, der ist ja genau in den Fehler reingetappt, wo er vorher den Nobelpreis für bekommen hat. Hat er danach in der Forschung genau den Fehler halt gehabt und hat das dann aufgearbeitet, später in Veröffentlichung. Also man ist davon nicht gefeit, sondern man braucht nur den Versuch, würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen offener an Dinge ranzugehen. Und Umsetzung im Unternehmen, hast du, Uwe, gerade ja eigentlich schon gesagt, da hätten wir den Bezug zu vielleicht Grundeigenschaften, die wir mit Gesundheit assoziieren, die wichtig dafür sind, die wir vielleicht mit Resilienz in einen Topf werfen oder die wir da definieren und die zu entwickeln, da gehört das ja fast dazu, ne? Da ist sowas wie kreatives Denken drin, da ist sowas wie Optimismus drin, Lösungsorientierung, Zukunftsorientierung, das wären genau die nächsten Phrasenschweine, die man benutzen kann zu diesem offenen Geist.
Ja. Aber das ist das, was die Führungskraft für sich, und das entscheidet ja, wo wir auch immer wieder sagen, Manfred, ne, in den vorhergehenden Folgen, den Unterschied zwischen Führen und Managen von Prozessen, die Führungskraft, vielleicht auch dein Bezug jetzt, wenn eben gerade zu Kahneman, weil das ist diese Selbstfürsorge, bei sich selber mal einfach anzufangen. Wie gehe ich denn mit mir um? Ja, mach mal, wir erleben das ja oft, Sven, in den Veranstaltungen, die wir gemeinsam gemacht haben, mach mal mit den Mitarbeitern, ich bin da außen vor, ich bin sowieso vor, aber nicht so belastet. Doch, du bist genauso belastet und du musst dich um dein persönliches Wohlfühlen auch selber kümmern. Und fang doch mal bei dir an und mach doch mal was zu Schlafernährung und Bewegung, keine Ahnung, irgend so etwas. Oder aber auch zum Stressmanagement. Einfach zu sagen, kann ich Anspannung und Entspannung in ein gesundes Verhältnis bringen? Und wenn wir das so sehen, Manager antworten fast stereotyp auf die Frage, wie viele Stunden arbeitest du pro Woche, dann sagen die zwischen 60 und 80, ne? Was oft nicht stimmt. Was wir auch in Frage stellen können. Aber es gehört zu dieser Geschichte, deine Frage, Manfred, eine Fähigkeit zur Selbstreflexion und dann aber auch der Achtsamkeit der eigenen Mitarbeiter, den engsten Mitarbeitern gegenüber oder dem Team oder dem gesamten Unternehmen gegenüber.
Übrigens, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist vermutlich eine typische Bias, nämlich der Anker-Effekt. Also jeder Manager, der auf die Frage antwortet, wird mit 60 bis 80 antworten, weil es das ist, was im Umlauf ist. Das heißt, er ankert sich an diesen Wert und sagt, okay, ich kann das, er bewertet gar nicht, er analysiert gar nicht seine letzte Woche und macht die Strichliste, wie viel es war, sondern er nimmt diesen Bias, diesen Fehler da aus dem Ankereffekt mit und sagt, ja, 60 bis 80, das ist so der normale, gehörte Begriff dazu.
Ja. Und das ist auch das, was gesellschaftlich anerkannt ist, ne? Das, was dann so in der Wahrnehmung ist, du darfst gar nicht, wenn du das so bist, dann musst du so sein. Ich habe neulich einen Manager gehabt, der saß mit seinen Mitarbeitern, seinen engsten Mitarbeitern zusammen und dann haben wir gefragt, wie viele Stunden arbeitest du pro Woche? Dann sagt er, keine 30. Ja. Und seine Leute haben nicht komisch geguckt und die haben auch nicht ironisch geguckt oder so, sondern es war selbstverständlich, dass seine, weil alleine die Definition, wann arbeitest du eigentlich, was machst du in den restlichen Stunden der Woche, denken, die Aufgabe eines Managers oder einer Führungskraft.
Also das ist interessant, ich war gestern auf einer Veranstaltung von einem großen IT-Unternehmen japanischer Herkunft, das hier auch einen großen Standort in Deutschland hat, und die haben einen Spin-off, der sich eben mit dem Thema Design gesellschaftliche Entwicklung, also die sich nochmal diesen ganzheitlichen Ansatz sind. Und da waren eben sehr viele junge Leute, die ja hier Studienabschlüsse gerade haben. Und da kam auch die Diskussion zum Thema Zeit auf und so weiter. Ja, wie gehe ich denn damit um? Also ich muss doch dauernd was leisten. Also wenn ich jetzt mal nichts mache. Also da war natürlich so eine Bubble von jungen Leuten, der Gen Z und ein bisschen eins davor, ein bisschen etwas, die voll in dieser Leistungsschiene natürlich drin sind, weil sie natürlich auch in so einem Unternehmensumfeld sind. So. Und die eben genau dieses fragen, wie gehe ich denn damit um? Und wenn wir hier im Team, wenn wir schlecht mit drauf sind, also wir sind genau in diesem Themenbereich, dass jetzt auch diese junge im Arbeitsleben, also wirklich voll etablierte Generation, erwischt oder wo auch viele Startup-Gründer ja oftmals gefangen sind davon, was muss ich denn alles gleichzeitig leisten und darf ich mir überhaupt noch eine Auszeit nehmen?
Und das ist ja das, was wir gerade hoch und runter diskutieren in Deutschland. Ich, Gen Z, wir haben das auch in Veranstaltungen in letzter Zeit massiv beobachtet, wo uns Glauben gemacht werden will, dass junge Menschen eben nur noch vier Tage pro Woche oder drei Tage pro Woche oder gar nicht so viele Stunden mehr arbeiten wollen, weil sie in der Zeit etwas anderes machen wollen. Was ist das, was sie in der anderen Zeit machen? Ne? Möglicherweise. Wir definieren es vielleicht nicht in Arbeit, aber sie machen etwas, was sie sinnstiftend betrachten, was sie sinnvoll betrachten und was zu ihrer Selbstverwirklichung teilnimmt. Warum können wir das nicht auf die Arbeit übertragen und sagen, ne, Sinn erleben und Selbstverwirklichung, das, was wir immer schon wieder sagen. Und das wäre das, was vielleicht auch so die Psychologie damit reingehen kann, wenn ich also die Lernfähigkeit ansprechen kann von Menschen. Wie bringe ich das in ihr Gehirn, dass das eine, dieses Leben in Balance, ne, diese Arbeitsanwesenheit und das andere, nämlich das angebliche Freizeitverhalten, in Einklang bringe und sage, hey, das ist gar kein Widerspruch.
Aber ich würde euch gerne noch mal eine andere These dazu reinschmeißen. Ne? Ist ja manchmal, um kontrovers nochmal drüber nachzudenken. Was ist denn mit der Idee? Du hast ja auch gerade beschrieben, dass sie nicht mehr in Arbeitszeit denken. Das würden wir doch alle drei auch nicht mehr tun, sondern wir würden doch eigentlich in den Outcome denken, also in das, was bei Arbeit rauskommt, also in Leistung vielleicht im deutschen Begriff, obwohl der ja auch schon ein bisschen voreingestellt ist. Wenn wir in Leistung denken, dann könnte aber doch das, was du sinnstiftend in deiner Freizeit machst, dich trotzdem zu deiner Arbeit zählen, weil es sorgt dafür, dass du Leistung bringen kannst.
So ist das.
Und dann ist mir vollkommen egal, ob wie viele Stunden du da verbringst, sondern ich definiere eigentlich nur dein Outcome.
Ja, Das ist das, dass jetzt Studien, die von der Bundesregierung initiiert werden, immer wieder beweisen, dass ich in 4 Tagen pro Woche, warum auch immer diese 4 Tage so festgemeißelt sind, keine Ahnung, das kann mir im Augenblick noch gar keiner erklären. Aber da wird dann gesagt, aber die Leistungsfähigkeit ist dann viel höher, ne? Ich habe ein Startup-Unternehmen, das schreibt gar keine Arbeitszeiten mehr vor. Du kannst arbeiten, wann du Lust hast. Rein rechnerisch, die arbeiten auch noch alle remote, ne? Und jetzt dein Leistungsbegriff dazu, die leisten ohne Ende und die können auch so viel Urlaub machen, wie sie wollen. Das, also sie haben freie Tage der Urlaub, wenn die sagen, ich mache 364 Tage Urlaub, na und? Wenn du an dem einen Tag die Leistung bringst, die wir von dir erwarten oder bringen könntest oder bringen würdest, dann wäre das überhaupt kein Problem. Das ist jetzt weit überzeichnet, diese ganze Geschichte. Festgestellt haben wir aber, dass gerade in dieser Firma, wo diese Freiheiten alle gewährt werden, die Mitarbeiter gar keinen Bock darauf haben, 364 Tage Urlaub zu machen und weniger als 4 Tage zu arbeiten, sondern sie tun es teilweise zu anderen Zeiten, ne? Aber sie machen nicht weniger als jeder normale, ich sage mal, ein Tüttelchen Werktätiger auch.
Genau. Und das, was du mit Generation Z da vorhin angesprochen hast, das ist im Übrigen auch wieder ein Grundfehler, den wir in der Psychologie hätten. Denn ich würde zum Beispiel Attributionsfehler nehmen. Da hätten wir die Neigung, dass wir die Ursache für das Verhalten der Generation Z in den Charaktereigenschaften suchen. Und wir wissen genau, dass das Ganze eigentlich in den Merkmalen der jeweiligen Situation zu suchen ist. Also in der, wie wir Arbeit gestaltet haben. Und das ist ein wunderschöner Fehler, aber da diskutiert niemand drüber, dass es nicht die Charaktereigenschaften einer Generation vielleicht so wirklich sind, die wir da angucken müssten, sondern dass wir einfach überlegen müssten, wie haben wir Arbeit gemacht und dass da das Thema liegt.
Ja, bin ich völlig bei dir, Sven, weil auch da hat auch schon einer gesagt, es gibt auch keine wissenschaftlichen Studien, dass eine Generation so, so, so oder so tickt. Denn jede Generation hat diese gesamte Bandbreite von denen, die mit sich selber nichts anzufangen wissen, diejenigen, die voll leistungsorientiert nur ticken, weil wie sind sie sozialisiert worden, in welchem Umfeld kommen sie, in welcher Situation findet was statt, genau, völlig diese Richtung. Und ja, wunderbar. Wir dürfen jetzt auch schon langsam zum Ende kommen, also dieser wieder Episode. Und vielleicht, Sven, noch so ein Schlusswort heute, weil du bist ja jetzt der Expertengast hier für dieses Thema. Stimmungskrise oder Krisenstimmung, was ist jetzt so der Ansatzpunkt, wo du sagst, ja, machen wir doch nochmal. Sag zu. Schlusssatz.
Sag zu Schlusssatz. Also ich glaube, was mega wäre, wäre einfach, sich gewahr zu werden, dass wir in Krisenstimmung uns gerne selber reinbringen und dass das einen großen Einfluss auf Denken, Fühlen, Handeln hat. Und dieses Gewahrwerden, das ist der wesentlichste Schritt. Also, dass ich es überhaupt beobachten kann, bei mir, bei anderen, vielleicht mal wen hinweisen kann, dass das gerade nur darum ist. Ja.
Das ist doch wunderbar, ein reflektierender Satz, der durch die Woche getragen werden kann, wenn wir uns dann nächste Woche wieder in dieser Dreierkonstellation sehen. Und bis dahin danke euch erstmal und hier an den Eltern da draußen oder wie heißt das jetzt heute in der digitalen Welt? Bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.